dann nehmen wir jetzt mal das Thema Versicherungen auf. Und ich bitte, entweder im Hinterkopf zu behalten oder jetzt oder gegen Ende unserer Unterhaltung darauf zurückzukommen, ob und was wir als nächstes gerne machen wollen, insbesondere ob wir die Versicherungskontrakte Arbeitsgruppe mit Aufträgen ausstatten wollen, ob wir eben den Punkt haben, auch vielleicht selber noch mal einmal an allem Revue passieren zu lassen, und oder Herr Sauer kann auch gerne noch berichten, was sich sonst vielleicht noch so getan hat oder wie die Stimmungslage ist. Wir können aber auch als erstes Frau Schmese das Wort erteilen.
Ja, dann würde ich kurz erst auf die Diskussion beim IASB vom Juli eingehen und dann können wir hinterher nochmal gucken, was so an offenen Themen zu diskutieren ist. Bei der Juli-Sitzung gab es drei Themen bezüglich der Versicherungsverträge, wovon das erste nochmal die Participating Contracts betraf und nur so eine Educational Session war. Und hierbei ging es um das OCI für Participating Contracts beziehungsweise der Zins halt für die Erfassung in der G&V. Der allgemeine Status quo war ja jetzt, dass der Zinssatz für alle Cashflows angepasst werden soll und nicht nur für die, die direkt mit den Underlying Items schwanken, also dass man dieses Splitting so ein bisschen aufweicht oder nicht mehr zwingend vornehmen muss. Und es gab ja da die Überlegung zwischen dem einmal dem Ansatz des Book Yield Approaches und dann der Effektivzinsmethode. Und im Juni-Meeting wurde ja, was auch letztens schon mal hier besprochen wurde, der Book Yield Ansatz besprochen, der aber nur dann zielführend ist oder zu untersuchen ist, wenn halt zum einen die an den Versicherungsnehmer weitergegebenen Renditen aus den Underlying Items resultieren und zum anderen die Voraussetzung gegeben ist, dass halt dieser wesentliche Teil an den Gesamtrenditen besteht und hat somit eher so einen eingeschränkten Anwendungsbereich. Der zweite Ansatz, der jetzt vom Staff vorgeschlagen wurde, war halt die Effektivzinsmethode, die man zum einen, also wurden zwei Anwendungsbereiche überlegt, zum einen, dass es allgemein für Participating Contracts zugrunde gelegt werden kann oder nur für die dieser Book Yield Approach eben nicht anzuwenden ist. Und der Staff hat dann halt vorgeschlagen, dass man halt, wie schon zuvor auch gesagt, den Zins für alle Cashflows anpasst, wenn halt die Cashflows, mit denen die Underlying Items schwanken, einen wesentlichen Teil ausmachen und dass halt der Zins immer neu festgesetzt wird, wenn Schätzungsänderungen der Investmentrenditen zur Änderung des an den Versicherungsnehmer zu zahlenden Betrags führen. Und zum Zweiten wurde dann halt vorgeschlagen, dass eben das Ganze auf Basis der Effektivzinsmethode gemacht werden sollte. Wie gesagt, hier gab es jetzt noch keine Entscheidung, allgemein schon Zustimmung, aber es war so eine etwas konfuse Diskussion, würde ich sagen. Also es wurden Vor- und Nachteile für beide Ansätze nochmal diskutiert. Weitere Frage, die noch im Raum stand, war auch, ob man diesen Ansatz dann auch auf Non-Participating Contracts übertragen könnte und nicht nur für Participating Contracts zugrunde legen könnte. Gibt es von Ihrer Seite Anmerkungen zu dem Punkt?
Mich würde interessieren, inwieweit der Board zu erkennen gegeben hat, dass er auf die Linie der Industrie einschwenkt, weil das eine Äußerung war, die wir bei Tech gehört hatten, die mich sehr verwundert hat. Ich hatte bis dahin eigentlich immer vernommen, dass der Board an einer Lösung für Participating Contracts arbeitet, dass aber zwischen dem Ansatz, der dort vorgeschlagen wird, und dem, was die Industrie ausgearbeitet hat, also noch ein erheblicher Gap ist. Und bei EFRAG wurde uns das so dargestellt, nee, das sei gegessen. Also man würde für Participating Contracts dem Industrieansatz folgen und jetzt ging es also nur noch um die Vereinheiten. Ist das wirklich so oder ist das nicht so?
Ich wollte mal gerade noch fragen, wer bei EFRAG hat das gesagt? Nicht das anwesende IASB-Mitglied.
Also ich würde es auch nicht so sehen, dass das so 1:1 konvergent wäre. Also Herr Sauer, Sie dürfen auch gerne nochmal, oder auch Herr Edelmann.
Also aus unserer Sicht, und es gab jetzt auch verschiedene Kontakte über CFO-Forum mit Staff- und Board-Membern, gibt es zu gewissen Punkten auf jeden Fall eine Annäherung, eine Offenheit des Boards gegenüber den Vorschlägen. Aber es gibt eben auch noch vor allem einen zentralen Punkt, wo sich die Geister eben ganz fundamental scheiden, und das ist die Behandlung der CSM. Ob diese CSM eben, ja, so wie die Industrie fordert, einem vollen Unlocking unterliegt und auch für Financial Assumptions Änderungen der zukünftigen Profitabilität in der CSM aufgehen, wie auch im Non-Financial Änderungen ja gegen die CSM laufen, wenn sich zukünftige Parameter ändern. Und hier gibt es eine unterschiedliche konzeptionelle Sicht auf die CSM. Können wir weiter noch ins Detail gehen, aber diese unterschiedliche Sicht, ich glaube, die ist jetzt nochmal sehr deutlich geworden, auch in den letzten Tagen. Und von daher kann man sich vielleicht annähern, was diese Bifurcation of Cashflows anbegeht, mit der Book Yield. Ich glaube, da gibt es auch durchaus eine Offenheit, sich das zumindest noch genauer anzuschauen. Jetzt ist dieser zweite Ansatz mit Effective Yield gekommen. Ich habe verstanden, dass das DAF auch nochmal beide Ansätze dann gegenüberstellt und Vor- und Nachteile erläutert in den kommenden Board-Sitzungen. Ich glaube, das sind keine unüberwindbaren Hindernisse, aber was die Behandlung der CSM anbegeht, scheinen die Differenzen eben im Moment schwierig zu überbrücken,
zur Wahrnehmung. Also den Eindruck habe ich auch, dass eben, was die, meine Sache, die Mehrheit der Boardmember immer noch, was ich sieht, quasi die CSM eben nicht zu öffnen, sage ich mal gerade, was ich für Financial Assumptions und insbesondere nicht, sagen wir, für den Eigenanteil der Versicherer an den, sage ich mal, investierten Assets der Policyholders. Und das da, was ich ja die Diskussion auch war, ist das jetzt mehr quasi eine Service-Fee für eben Asset-Management-Service oder ist das quasi ein eigenes Financial Instruments oder Investment in quasi ein eigenes Financial Instruments und deshalb, was ich dann durch die G&V eigentlich zu ziehen und nicht, sage ich mal, über die Contractual Service Margin. Und mein Eindruck ist, wie gesagt, die Mehrheit der Board-Member ist da eher auf diesen Financial Instruments-Gedanken anstatt auf einem Asset-Management-Fee-Gedanken und von daher wundert mich das, dass man da, was ich bei EFRAG sagt, dass dieser entscheidende Punkt, glaube ich, weiß ich, dann irgendwie dann Annäherung gefunden wurde. Und ich konnte mich natürlich verfolgen, ich habe mich natürlich, weiß ich, für einen Ansatz dann ausgesprochen, wo ich sehe, natürlich in bestimmten Bandbreiten, dass das, weiß ich, eher eine Asset Management Fee ist. Aber dann kommen immer die Beispiele, was ist denn eben, wenn es eben nicht, weiß ich, typischer deutscher Vertrag ist, beispielsweise 90% gehen, sage ich mal, an die Policyholder und was ist, wenn die Underlying Assets eben nicht gehalten werden müssen, sondern wenn das in ein hypothetisches Portfolio sein muss und wenn eben 50% reingehen, dann ist es eben mehr. Und das ist eben die Schwierigkeit. Also es gibt aber so viele Vertragsvarianten, dass es natürlich, je nach Variante, man das mehr als Financial Instrument sehen kann und bei anderen Varianten eher, sage ich mal, als eine Asset Management Fee. Und das macht die Sache eben schwierig, weil natürlich dann je nach Konstellation natürlich, was immer die Lösung mehr sachgerecht ist. Nur wenn man eine Lösung haben will, dann tendieren eben mehr, sage ich mal, zu den Financial Instrument-Gedanken.
Gibt es noch weitere zu dem Punkt Participating? Weil sonst würden wir jetzt zum Non-Participating nochmal kommen.
Ja, oder? Zu dem Effective Yield vielleicht noch. Das als Hintergrundinfo ist, glaube ich, noch interessant. Das ist das, was der FASB auch vorgeschlagen hat, damals in seinem Exposure Draft. Und das ist eben ein Ansatz, der ganz unabhängig ist von den Underlying Assets. Das heißt, eine gewisse Volatilität, die aus Veränderungen von Diskontsätzen kommt, wird ins OCI gepusht und dann wird ein Zinssatz bestimmt, der dieses OCI dann bis zum Ablauf des Vertrages abwickelt. Und von da ändert sich dieser Effektivzins mit jeder Marktzinsänderung, die im Diskontsatz reflektiert ist, von Periode zu Periode. Und wickelt das mit diesem einheitlichen Satz ab. Das ist davon aber losgelöst, was wir auf der Asset-Seite verdienen. Der Book-Yield-Ansatz, der von der Industrie vorgeschlagen wurde, versucht ja sozusagen die Erfassung der Asset-Returns zu matchen mit der Abwicklung des Diskonteffekts in der P&L und wickelt deshalb den Discount-Effekt mit der Book-Yield ab, also reflektiert die Asset-Returns, die erwarteten aus den bestehenden Assets und dann für die Periode, wo keine Assets auf dem Buch sind, wo man also einen Mismatch hat, eben mit dem erwarteten Reinvestment. Und dazu kommt es zu einem gewissen Match von Erzeugen von Asset-Returns und Abwickeln des Zeitwert des Geldes der Liabilities. Das ist natürlich bei so einer Effective-Yield, die einfach flach über die gesamte Periode geht, nicht der Fall. Das heißt, das Matching, ob ich gut gematcht bin oder weniger gematcht, sehe ich nicht. Und je nachdem, in welche Richtung sich der Zins entwickelt, erlaubt es mir so eine Methode sogar, Future Losses, also echte Future Losses, sozusagen ins OCI zu schieben. Das wird nicht sichtbar. Man hat ganz wirre Effekte. Sieht man, wenn man also hier ein bisschen komplexere Beispiele fährt, wie der Staff jetzt in seinem Staff-Paper, der ja davon ausgegangen ist, dass man nur eine matched, dass man voll gematcht ist und dass sich der Zinssatz auch über diese Periode nicht ändert. Und das sind natürlich genau die beiden Parameter, die man sich anschauen muss. Wie bildet sich dann ein Economic Mismatch ab in der P&L über die Zeit und was passiert, wenn sich die Zinssätze ändern? Das sind eigentlich die beiden interessanten Szenarien, die gilt es eben zu beleuchten. Ich vermute mal, das wird auch dann in weitergehenden Papieren gemacht und dann sieht man, glaube ich, auch die Grenzen dieses Ansatzes, der dazu führt, dass der Industrie zumindest im europäischen Kontext sehr, sehr kritisch gesehen wird. Und so.
Noch eine Frage, vielleicht Martin, an dich. Der Widerstand, der im Board da ist, ist der getrieben durch die Möglichkeit, dass man Missbrauch betreiben könnte, oder ist es schlicht und einfach das Problem, was du geschildert hast, dass in einem Szenario, wo ich eine 90-10-Verteilung habe, das Ganze vielleicht noch recht einfach zu sehen ist, wenn ich dann aber abschichte und im Grunde genommen den Holder-Anteil, den Policy-Holder-Anteil verringere, dass es dann einfach nicht mehr klar ist, wann das Ding das eigentlich rüberkippt? Also ist es ein operationeller Grund oder ist es jetzt die Befürchtung, man könnte Missbrauch betreiben?
Ich glaube, Missbrauch ist da nicht der Gedanke, sondern das Thema ist, ich glaube, im Juni hat der Staff eben genau dieses, ich glaube, im Mai war das schon, der Gedanke da war, kann man sich eigentlich, so einen Book Yield und auch insgesamt einer Margenöffnung da anfreunden. Und ich glaube, gab es ein paar Grundsatz, Diskussionen eben, dass so ein Ansatz könnte geeignet sein, wenn eben die Underlying Assets wirklich gehalten werden und wenn, der substanzielle Anteil, der Returns daraus, eben an die Policyholder geht. Die Schwierigkeit ist aber dann, wie gesagt, wir machen eben nicht Standard für Deutschland, sondern für ein breiteres Publikum. Und die Verträge sind eben, doch mannigfaltig. Da gibt es, welche sind gar nicht reguliert, also dieser Link, vertraglicher Link zu den Returns ist gar nicht da. Die Assets müssen gar nicht gehalten werden, teilweise auch nicht von einem Regulator reguliert und also alle Varianten. Und dann eben zu bestimmen, dass der Industrieansatz, die Marge eigentlich zu öffnen, dass das, adäquat ist für eine Vielzahl von Varianten, der ist eben nicht so schlagkräftig. Und ich gesagt, okay, da muss man den Scope eben eingrenzen. Man sagt, und das ist eben für bestimmte. Aber das ist natürlich dann schwierig. Wie macht man das dann? Ja, dann kommt wieder, Bright Lines und all diese Sachen. Also man sucht eigentlich, Grundprinzip ist, man will das, nicht nur die Versicherungsverträge eigentlich mehr vergleichbar machen und die Industrie, sondern auch mit anderen. Ah. Und da jetzt wieder, natürlich dann für Teilvarianten des Geschäfts eben wieder Sonderregelungen einzuführen, das ist vom Gesamtobjective des Projekts natürlich auch dann wieder schwierig.
Ich verstehe das nur. Auf der anderen Seite, je kleiner man den Scope macht, desto mehr fällt links und rechts im Grunde genommen doch dran vorbei. Das war ja unser Problem, was wir doch mit dem letzten Idee hatten, wo wir gesagt haben, dieser Mirroring-Ansatz, der ist ja fein, wenn ich Unit-Link-Verträge habe, also wenn ich wirklich eine 1-zu-1-Zurechnung habe, dann ist einsichtig, dass das funktioniert, aber schon, wenn ich im Grunde genommen keinen klaren Link habe, dann muss ich mir entweder eine völlig arbiträre Regel geben oder ich muss von vornherein einfach konzidieren, es funktioniert nicht. Nur dann ist die Frage, was dann?
Ich glaube, das Thema ist insgesamt, das haben wir auch beim Framework in der letzten Diskussionssitzung eigentlich angesprochen, beim Measurement auch. Ich glaube, wenn eben ein Linkage da ist zwischen Asset und Liabilities, natürlich, wie stark muss der Linkage sein, kann sich diskutieren, ist es vertraglich oder ist es wieso, dann muss eben auch das Measurement muss eben abgestimmt sein. Sonst kommt man zu Ergebnissen, die eben, die ökonomischen Sachverhalt des Geschäfts, was ich abbilden will, eigentlich nicht mehr abbilde. Und die Erkenntnisstand ist, glaube ich, da in London noch nicht so weit. Und wie weit man was man für Bedingungen haben muss, um diesen Linkage zu erkennen, dann auch in dem Measurement zu realisieren. Das ist die Schwierigkeit. Es gibt immer noch Leute, die sagen wir haben Assets, wir haben Liabilities und da gibt es ein gesonderte Measurement für und das ist unser Standard, unser Prinzip. Und das ist eben für genau wie man das Participating-Geschäft, wie zum Beispiel wenn die Allianz betrieben wird, sich anguckt, ist es eben falsch. Es führt zu falschen Ergebnissen. Nur wie macht man das jetzt? Und wie, ist natürlich schwierig und es gibt noch, glaube ich, noch einen längeren Prozess, um da wirklich eine Lösung zu finden. Ja.
Also ganz konzeptionell, und gibt absolut recht, Martin, das ist, glaube ich, das Grundproblem, das bei vielen vorherrscht. Und dann auf die CSM reflektiert, sieht man eben, dass zwar in dem Re-Exposure Draft reingeschrieben wurde, ja, die CSM, also die Contractual Service Margin, ist Unearned Profit, Aber wenn man jetzt wirklich dann mal tiefer gräbt in der Diskussion, dann sagt man, ja, das kann man als Unearned Profit bezeichnen at Inception. Da ist auch ein Unearned Profit, den man sozusagen prospektiv rechnet als die Future Shareholder Cashflows in so einem Participating Contract, gleich dem einem Unearned Profit, der nur als Residualbetrag zwischen initialer Prämie und diskontierten Versicherungsnehmer Cashflows auftritt, da ist das gleich. Aber dann in der Folgebewertung unterscheiden sich natürlich beide Sichtweisen dramatisch, und die Sichtweise vieler im ISB scheint zu sein, es ist eben doch nur ein Abgrenzungsposten, der eben eine Gewinnvereinnahmung bei Zugang verhindern soll, und danach gilt es, diesen Abgrenzungsposten zu amortisieren, diesen Rechnungsabgrenzungsposten. Es ist keine echte Liability, es ist nicht Eigenkapital, und es gilt irgendwo dieses artifizielle Ding in der Bilanz jetzt zu amortisieren entlang der Services, war die Idee. Während aus Sicht der Industrie bei diesem Participating-Geschäft eben ja Assets und Liabilities unglaublich stark zusammenhängen und auch zusammen das Ergebnis treiben und den Erfolg aus so einem Vertrag deswegen auch integral betrachtet werden sollen. Und das kann eben erreicht werden, indem man dann die Contractual Service Margin tatsächlich alle Faktoren, die sie initial bestimmen, immer wieder updated zu jedem Bewertungsstichtag. Und dazu gehören eben auch alle Financial Assumptions. Und das ist natürlich eine ganz unterschiedliche konzeptionelle Sicht. Will ich ein Remeasurement der CSM oder möchte ich eine Art Amortisierung der CSM? Und das wurde auch in der Diskussion, glaube ich, jetzt im Juli dann deutlich. Da ging es zwar um gar nicht Participating Business, aber diese Accretion Rate of Interest für die CSM. Und da kam auch so ein bisschen diese fundamentale Differenzen hoch, aus meiner Sicht.
Klar. Ich meine, das ist aber auch Teil des Problems. Natürlich werden dann, wenn man sagt, okay, wenn man das machen würde, die Contractual Service Margin öffnen für die Sachen. Natürlich kommen dann so Beispiele, weiß ich, aus auch europäischen Staaten, wo eben, weiß ich, dann 50% des Anteils eben, weiß ich, an die Share des Insurers ist. Und dann auch nicht mal, weiß ich, die Assets gehalten werden müssen, sondern nur im Index, also nicht mal vertraglich, weiß ich, geregelt ist im Policyholder-Vertrag. Und dann natürlich zu sagen, diese 50% Eigenanteil, das nehme ich nicht nach Financial Instrument Standards oder wenigstens annähernd, sondern was ich das nehme ich als, sage ich mal, Smoothing über die Laufzeit in der Contractual Service Margin, noch die Allokation dann, wann was an die Share, an die Policyholder gegeben wird, dann tut mir natürlich schwer zu sagen, so, das ist dann adäquat. Ja? Und das ist eben das Grundproblem meines Erachtens, weil es eben die Verträge eben so heterogen sind, dass man eben nicht, sage ich mal, immer zum gleichen, zum guten Ergebnis führt. Ich glaube auch, die wird es auch selbst sein, da gibt es Verträge eben, das ist eben, was ich, macht das Industry Proposal nicht so viel Sinn. Dann macht eben vielleicht mehr, was der Staff zurzeit gearbeitet hat. Aber eben, das ist eben, glaube ich, man muss da nochmal, was ich glaube, den Scope sprechen und sagen, was ich, Policyholder oder Participating Contracts sind eben nicht alle gleich. Dann müssen wir vielleicht zwei Regelwerke für haben. Also sonst sehe ich da keine Lösung, weil ich auch selbst würde sagen, jetzt mal sämtliche Varianten von Participating Contracts nach dem Industry Proposal zu machen, wäre ich auch nicht so glücklich.
Nee, aber den Scope kann man sicherlich sprechen, es muss aber eine gewisse Offenheit da sein. Man hat sich jetzt versucht, eben eine konzeptionelle Brücke zu bauen mit diesen Implicit Asset Management Fee. Das ist halt eine sehr brüchige, wackelige Brücke. Es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn man sich insgesamt ein bisschen mehr öffnet, weil man die CSM betrachten kann. Eben, ne? Und da ist eben, sage ich mal, was die Industrie adressiert, das ist eigentlich für uns Unearned Profit, und wir können jetzt viel rumbasteln, um irgendwie Earnings Volatility vielleicht rauszubekommen, auch mit anderen Methoden, OCI oder so. Aber das ist letztendlich dann kein befriedigendes Resultat, denn es wird viel Geld kosten, das zu implementieren. Und wenn dann was rauskommt, was viel Geld kostet zu implementieren, aber trotzdem noch nicht zu einer ökonomischen Abbildung des Geschäfts führt, die dann eigentlich auch kommuniziert wird an den Kapitalmarkt, dann wird es eigentlich genau das wieder sein, was wir im Moment haben. Rechnungslegung, die eigentlich nicht die Performance erklärt, deswegen haben wir Non-Gap-Measures. Da wird sich die Schwierigkeit sein, dass viele nicht bereit sein werden, viel Geld in die Hand zu nehmen, um was zu implementieren, was eigentlich dann keine Verbesserung bringt, so wirklich. Ja. Und daran, das ist natürlich ein hoher Anspruch, aber daran wird sich das Ergebnis messen lassen. Zumindest viele in der Industrie werden es daran messen.
Wir machen weiter, aber machen mit der Marge weiter, aber bei den Non-Participating Contracts, genau, denn das zweite Thema, da ging es halt um die Aufzinsung der Marge und den Barwert der Cashflows, die Marge anlocken, also wieder um den Zinssatz. Im ED 13 wurde sowohl für die Aufzinsung als auch für das Unlocking ein Locked-In-Zinssatz vorgesehen. Aufgrund verschiedener Sachen, dass es konzeptionell die saubere Lösung ist, dass es konsistent auch mit IFRS 15 ist und auch der Premium Allocation Approach so angewendet werden kann und hat auch im Gegensatz zur Current Rate, was ja das andere Pendant wäre, Komplexität vermeidet. Der Staff hat daran jetzt angehalten und empfiehlt halt weiterhin, einen Locked-In-Zinssatz sowohl für das Unlocking als auch für die Aufzinsung zu benutzen, aus den genannten Gründen. Und der Board hat dem Ganzen auch mit 10-4 zugestimmt. Gibt es zu diesem Punkt Anmerkungen?
Wir hatten ja schon darüber gesprochen, über diese konzeptionellen Implikationen von dieser Diskussion zu dem Punkt. Da ist es, glaube ich, ganz gut hochgekommen. Das brauche ich jetzt nicht wiederholen. Dieser Punkt alleine für Non-Participating Business, glaube ich, wird Leuten nicht gefallen, die eben Fair Value through P&L machen wollen, dass sie irgendwelche Locked-In-Zinsen überhaupt in ihren Systemen abspeichern müssen für die Einzelportfolios, vielleicht sehr granular. Das wird denen nicht schmecken, aber das ist auch sicherlich kein Deal-Breaker.
Aber das ist einfach nur mehr Aufwand, eben, klar.
Ja, dass wie die CSM gesehen wird. Und wenn man natürlich auf ein Remeasurement der CSM gehen will, dann müsste man die CSM, die in der Bilanz steht, immer mit einer Current Rate rechnen. Und dann kann man nur drüber legen, wie wickele ich den Zeitwert des Geldes innerhalb der CSM ab in die P&L. Und wenn ich in einem OCI-Umfeld bin, dann müsste ich vielleicht mit einem Login rechnen oder in einem Bookyield-Umfeld mit einem Bookyield. Aber in der Bilanz müsste ich dann die CSM trotzdem immer mit Current rechnen. Aber die Diskussion ist eigentlich gar nicht so stark aufgekommen, weil eben es nicht darum geht, dass man hier eine Liability at Current bewertet, sondern es geht um einen Abgrenzungsposten abzuwickeln und dazu ist natürlich ein Login-Zins geeignet.
Dann wäre noch ein Punkt offen, der im Juli diskutiert wurde oder entschieden wurde. Da geht es um die Veränderung der Accounting Policy. Also da gab es ja im März die Entscheidung, halt, dass es dieses Wahlrecht gibt zwischen G&V und OCI mit dem Zinsaufwand, woraufhin im Juni ja schon bereits entschieden wurde, dass halt die Wahl der Accounting Policy halt nach den Regelungen von IAS 8 vollzogen werden muss. Und anschließend an diese Entscheidung gab es jetzt halt nochmal die Entscheidung, dass auch die Änderung der Rechnungslegungsmethode in Bezug auf den Ausweis der Änderung der Zinssätze nach IAS 8 anzuwenden sind. Da haben 10 dafür gestimmt, 2 dagegen, 2 waren abwesend. Also es wurde diskutiert, ob es noch zusätzliche über IAS 8 hinausgehende Guidance geben sollte und wurde aber befunden, dass das so alles ausreichend wäre und keine Zusatzanforderungen gestellt werden müssten. Gibt es dazu noch Punkte Ihrerseits? Ja, mit Participating wird es ja dann auf jeden Fall im September nochmal weitergehen. Und ich glaube, Transition ist dann für Oktober angesetzt. Also das wird jetzt so die nächsten Themen kommen und es geht weiter. Was ich jetzt noch so kurz vor der Sitzung nochmal mitbekommen hatte, ist, dass es noch Themen gibt, die theoretisch schon abgeschlossen wurden, aber von einigen Verbänden vielleicht nicht so ganz als glücklich erachtet werden. Also es gab nochmal das Thema Rückversicherung, was ja eigentlich schon durchdiskutiert wurde und dann nochmal, welchen Zinssatz dann man nehmen sollte beim Premium Allocation Approach halt für die Verpflichtung für eingetretene Schäden. Da ist der GDV nicht so ganz glücklich und viele Unternehmen wahrscheinlich auch nicht. Ich hatte ja letztes Mal schon mit dem Rückversicherer angesprochen, dass es da nicht so ganz die Lösung ist, die angestrebt war. Die Frage ist, inwieweit jetzt vom Fachausschuss auch nochmal da irgendwie etwas adressiert werden möchte oder ob wir sagen, wir haben es adressiert oder gibt es zu diesen beiden Punkten noch irgendwas? Ich weiß nicht, ob noch woanders von der Praxis da irgendwelche Probleme nochmal aufgetaucht sind oder... Aber gibt es da jetzt noch Handlungsbedarf?
Also es ist gerade jetzt in der Allianz, wir haben so eine Vorimplementierungsstudie gemacht, da haben wir schon einiges noch an, würde ich mal sagen, so Sweep-Issues, wie man es heute nennt, gefunden, wo man sagen, also das passt eigentlich nicht so ganz konzeptionell, kann man es kaum begründen, warum es so ist, man könnte es auch anders machen, dann wäre es viel einfacher. Aber im Moment ist aus Industriesicht eben ein Thema, das besonders diskussionswürdig ist, eigentlich das Participating Business. Wenn man darüber mal über eine gewisse Hürde gekommen ist, dann kann man sich nochmal überlegen, was muss man noch am Feintuning betreiben. Aber im Moment ist der Appetit insgesamt im europäischen Umfeld, so eine Liste an Themen zusammenzustellen, relativ gering. Es gibt sowas in der Schublade, aber man will jetzt nicht die Diskussion zu sehr ablenken. Ja.
Genau. Ja, ich glaube, die Sachen wurden ja auch in den Kommentaren alle adressiert, also ist ja nicht unbekannt beim ESB.
Die wurden auch von uns im Fachausschuss im Kommentar adressiert und ich habe auch gehört, dass zumindest das Thema Login für den Premium Allocation Approach auch nochmal auf die Agenda kommen soll. Ich glaube, bei der Rückversicherung ist man insgesamt ist der Appetit nicht mehr so groß, auch wenn das bei einigen, die auch aus München kommen, nicht mehr auch nicht auf Wohlgefallen finden wird, aber irgendwann muss man wahrscheinlich auch mal Argumente akzeptieren. Es gibt unterschiedliche konzeptionelle Sichten. Also im Moment, glaube ich, ist in diese Richtung keine Aktivität notwendig. Und wenn Sie soweit durch sind, dann können wir auch nochmal auf den Punkt kommen, die Arbeitsgruppe. Also ich halte es schon für sinnvoll, dass wir die Arbeitsgruppe tatsächlich nochmal auch aufrufen, sich einfach die Diskussion jetzt mal anzusehen, die ja stattgefunden hat. Ich glaube, in den meisten Feldern hat das ISB in sich in eine Richtung entwickelt, die auch damals der Fachausschuss im Kommentar empfohlen hat. Aber die großen Punkte Participating Business, da hat sich doch einiges getan. Es wurden jetzt auch nochmal neue Ansätze mit dem Effective Yield reingebracht, die wir in der Arbeitsgruppe so nie diskutiert haben. Das wäre, glaube ich, schon nochmal interessant, auch die verschiedenen Möglichkeiten der Scope-Abgrenzung, die das ISB auch schon in Diskussion eingebracht hat. Das darf vielleicht auch in die Richtung vielleicht was entwickeln nach der Juni-Sitzung, damit das aus dem deutschen Umfeld nochmal beleuchtet und sieht, inwieweit ist das hilfreich oder nicht hilfreich. Um dann auch zu überlegen, ob wir DST uns nochmal positionieren sollten in einer schriftlichen Art und Weise. Ich weiß nicht, wann das nächste ASAF-Meeting ist.
Ende September. 24, 25 oder 25, 26, was auch immer Donnerstag, Freitag ist. Das hätte ich vorhin schon sagen können, die ASAF-Papiere sollen ungefähr um den 1. September eingehen, was uns natürlich für den 1. und 2. September nicht so ganz furchtbar viel nutzt.
Das ist mein zweistündiger Slot zur Insurance drauf, also.
Aber damit alle Klarheiten beseitigt und wegen des Timings wäre die Frage, wann man das mit der Arbeitsgruppe hinkriegt, wäre im Zweifel schön, wenn es so wäre, dass wir das in der Oktobersitzung vorliegen hätten. Für die September-Sitzung kriegen wir es nicht mehr hin.
Vielleicht ist auch eine 2-3-stündige Telefonkonferenz ausreichend. Können wir uns im Nachgang nochmal absprechen.
Vielen Dank. Und dann gehen wir mehr oder minder nahtlos zum nächsten Thema über.